Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 99 unserer Wissensreise. Ja, zurück aus der Wissensreisepause geht es heute weiter mit dem spannenden Organ Leber. Wir wenden uns dem Bilirubin-Kreislauf und den verschiedenen Arten des Ikterus zu. Aber bevor wir starten, wie immer ein paar organisatorische Dinge. Ganz wichtig, falls du gerade kurz vor deiner Prüfung stehst und noch ein bisschen Übung brauchen könntest, die schriftliche Prüfungssimulation kannst du jetzt ganz einfach nachholen, wenn du live nicht dabei sein konntest. Alle Unterlagen und die Besprechung der Aufgaben gibt es jetzt als Online-Kurs. Wie immer findest du die Details und den Link zur Buchung auf www.tanjas-naturheilkunde.com/webinare. Auch für deine mündliche Prüfung ist vorgesorgt. Das Intensivtraining zur mündlichen, was wir in der Wissensreise kurz Themenhopping nennen, kannst du zwar nicht mehr live buchen, da es ausgebucht ist. Aber auch diese Zusammenstellung von Strukturen, typischen Prüfungsfällen, Anamnesen, Differentialdiagnosen und vielem, vielem mehr findest du als Online-Kurs auf der Homepage. Also schau gern mal rein, ob das ein oder andere für dich dabei ist. Und der Vollständigkeit halber, das Webinar Psyche und das Webinar Endokrinologie, die wichtigsten Schwerpunkte für deine Prüfung herausgefischt, gibt es auch als Aufzeichnung. Ja, sagst du, die Prüfung, die ist noch ganz weit weg. Du stehst ganz am Anfang und suchst noch nach der richtigen Schule, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf danach vorbereitet. Dann schau dir mal das Angebot der Naturheilschule Isolde Richter an. Für dich als Wissensreise-Zuhörer gibt es einen Rabatt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei Buchung der HP-Ausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon fertige Kollegin, kannst du dennoch profitieren. Wenn du ein Fortbildungswebinar buchen möchtest, wovon es an der Schule wirklich sehr viele gibt, bekommst du 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an. Das war's schon. Dieser Coupon gilt natürlich auch noch für Meditrix und verschafft dir 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Vor allem auch zu den Infektionskrankheiten, falls du mit diesen auf Kriegsfuß stehst. Ja, mit dem Coupon Wissensreise, alles kleingeschrieben, kannst du also sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Tanja, Schilling, Sabina, Claudia, Scheinab, Paul, Sabrina, Caroline, Rainer, Nadine, Birgit, Silvia, Franziska, Helena, Christine, Susanne, Sandra, Nina, Theresa, Bernd, Enna, Lisa, Anna, Romy, Nesli, Christiane und Konstanze. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Wissensreisetreffen, und zwar ein Spezialtreffen, am 8. Oktober 25 kennenzulernen. Denn dieses Datum sagt dir vielleicht was, es ist der Tag der schriftlichen Prüfung im Herbst 25 und an diesem Abend werden wir dann über die Prüfung von dem Tag sprechen. Alles klar, nun starten wir mit unserer Kurzwiederholung. Wie viel Blut fließt pro Minute durch die Leber? Circa 1,5 bis 2 Liter. Über welches Gefäß gelangt das nährstoffreiche Blut zur Leber und von welchen Organen kommt es? Es kommt über die Pfortader, und zwar sammelt die Pfortader Blut von Magen, Milz, Pankreas und Darm. Welche Bereiche könnten wir als Einteilung für die Aufgaben der Leber nehmen? Man könnte in 5 Bereiche einteilen, nämlich Energiestoffwechsel, Regulationsfunktion, Speicherfunktion, Synthesefunktion und Entgiftung und Ausscheidung. Wie heißen die Fachbegriffe? Wir fangen mal an mit dem Abbau von Glucose. Genau, das ist die Glykolyse. Der Aufbau von Glykogen. Glykogensynthese. Der Abbau von Glykogen. Glykogenolyse. Und die Neubildung von Glucose. Gluconeogenese. Wie kann die Leber den Blutzuckerspiegel erhöhen, wenn er zu niedrig ist? Durch Glykogenolyse, Gluconeogenese und den Abbau von Insulin. Welche fettlöslichen Vitamine speichert die Leber? Das sind die Vitamine A, D, E und K, Merkhilfe Edeka. Welche beiden Spurenelemente speichert die Leber und wie heißen die Krankheiten bei Überladung? Da wäre einmal Eisen und die Hämochromatose und Kupfer, Morbus Wilson. Welche Lipoproteine stellt die Leber her und welches gilt als schlecht? Da sind vor allem LDL und HDL zu nennen. LDL gilt als schlecht und HDL gilt als gut. Welche Zellen im Körper können Ketonkörper herstellen? Nur die Hepatozyten in der Leber. Nenne die 5 Plasmaproteingruppen. Das sind Albumine, Alpha 1, Alpha 2, Beta und Gamma-Globuline. Welche von diesen Plasmaproteingruppen wird nicht von der Leber gebildet und wer übernimmt das? Die Gamma-Globuline, auch Antikörper genannt, werden von den Plasmazellen, also von B-Lymphozyten, gebildet. Welche 3 wichtigen Funktionen haben die Albumine? Sie dienen der Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Drucks. Sie dienen als Eiweißreserve und zum Transport von Stoffen wie zum Beispiel Fettsäuren, Bilirubin oder Calcium. Was passiert bei einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel? Er kann zu Lungenemphysem und Lebererkrankungen führen. Was entsteht im Aminosäurestoffwechsel als giftiges Abfallprodukt und wie macht die Leber es unschädlich? Im Aminosäurestoffwechsel entsteht Ammoniak und dieses wird von der Leber zu Harnstoff umgebaut, der dann von der Niere abtransportiert werden kann. Und die letzte Frage in dieser Kurzwiederholung: Welche Substanzen entgiftet die Leber zusätzlich? Da wären zu nennen Medikamente, Alkohol, Hormone und Umweltgifte. Gut, lass uns heute ein spannendes Thema anschauen, den Bilirubin-Kreislauf und die verschiedenen Formen des Ikterus. Klingt vielleicht erstmal trocken, ist aber in der Praxis super wichtig und natürlich auch für die Prüfung. Schauen wir uns erstmal an, wo Bilirubin überhaupt herkommt. Bilirubin entsteht beim Abbau von Hämoglobin. Also immer dann, wenn alte Erythrozyten in der Milz, Knochenmark oder manchmal auch in der Leber abgebaut werden. Oder wenn sie im Blut zerplatzen, zum Beispiel durch Toxine oder zum Beispiel Plasmodien bei Malaria. Dazu dann später mehr. Dabei wird Hämoglobin in seine Bestandteile zerlegt. Also erstmal nehmen wir das Wort auseinander, Häm und Globin. Das Globin wird als Eiweiß weiterverarbeitet. Das Häm wiederum wird weiter aufgespalten von den Makrophagen in Eisen und Farbstoff. Das Eisen wird wieder weiterverarbeitet. Du siehst, Hämolyse ist ein wahrer Recyclingprozess des Körpers. Der Farbstoff ist zunächst Biliverdin, und dann wird er zu Bilirubin umgebaut. Das Ganze kann man sich bei einem Hämatom super schön anschauen, denn erstmal ist es rot durch die Einblutung ins Gewebe. Dem Blut wird dann von den Zellen der Sauerstoff entzogen, sodass das Hämoglobin dunkel wird. Die Farbe des Hämatoms ist dann blau. So langsam wird das Hämoglobin abgebaut, das Biliverdin liefert dann eine grünliche Farbe und wenn es zu Bilirubin umgebaut wird, dann erscheint das Hämatom gelblich-bräunlich. Super, oder? Okay, zurück zum Bilirubin. Das Bilirubin ist zunächst wasserunlöslich. Man nennt es dann auch indirektes Bilirubin oder unkonjugiertes Bilirubin. Also alle drei meinen im Prinzip das Gleiche, haben aber andere Betonungen. Wasserunlöslich zum Beispiel bedeutet, es kann nicht schwimmen. Und damit es trotzdem im Blut transportiert werden kann, bindet es sich an Albumin und wandert so zur Leber. In der Leber passiert nun etwas Entscheidendes. Also erstmal wird das Albumin wieder abgetrennt und dann wird das Bilirubin mit Glucuronsäure verknüpft, also konjugiert. Deshalb heißt es vorher indirektes und unkonjugiertes Bilirubin. Indirekt hat noch was mit dem Laborwert zu tun. Und jetzt ist es konjugiert, wasserlöslich und direkt. Ein bisschen könntest du die Glucuronsäure einfach als Schwimmflügel für das Bilirubin dir vorstellen. Es kann also nun schwimmen und so mit der Gallenflüssigkeit in den Darm abgegeben werden. Du erinnerst dich hoffentlich noch an die Anatomie. Wie heißt denn nochmal die Struktur an jedem Eck der Hepatozyten? Genau, das ist die Glisson-Trias oder auch periportales Feld. Und welche Gefäße gehen hier ein und aus? Rein geht ein Ast der Arteria hepatica und ein Ast der Vena portae. Raus geht ein Ast der Gallenkanälchen. Und diese werden dann mehr und mehr gebündelt und die Gallenflüssigkeit fließt dann über den Lebergallengang über die Vaterpapille in den Dünndarm. Und damit eben auch das Bilirubin. Die einzelnen Abschnitte des Lebergallenweges solltest du kennen. Falls du fortgeschritten bist, drück gerne auf Pause und erzähl doch mal. Also, die beiden großen Äste, die von rechts und von links aus der Leber austreten, heißen Ductus hepaticus dexter und Ductus hepaticus sinister. Diese beiden vereinigen sich für ein ganz kurzes Stück zum Ductus hepaticus communis, also zum gemeinsamen Lebergallengang. So heißt er, bis der Teil zur Gallenblase abzweigt. Das ist der Ductus cysticus. Und ab da heißt der Weg dann Ductus cholidochus. Dieser mündet über die Vaterpapille, gemeinsam mit dem Ductus pancreaticus, ins Duodenum, den Zwölffingerdarm. Ja, im Darm wandert nun das direkte Bilirubin weiter bis in den Dickdarm und wird hier von Darmbakterien weiter abgebaut zu Urobilinogen. Ein Teil davon wird rückresorbiert, also ins Blut, und über die Niere dann ausgeschieden. Das färbt unseren Urin gelb. Allerdings Nerdwissen an, das Urobilinogen ist eigentlich farblos. Erst wenn es oxidiert, also mit Sauerstoff in Verbindung kommt, wird es gelb. Nerdwissen wieder aus. Der größere Teil des Urobilinogens geht nicht jetzt übers Blut und über die Niere, sondern wird weiter umgewandelt zu Stercobilin, welches mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Stercobilin sorgt für die braune Farbe des Stuhls. Ja, das wäre der Bilirubin-Kreislauf. Gar nicht so schwierig, oder? Durch diesen Abbau haben wir physiologisch im Blut so circa 0,3 bis 1,1 Milligramm pro Deziliter Bilirubin. Der größte Teil davon ist das indirekte Bilirubin. Nun gibt es aber Umstände, die diesen Kreislauf stören und den Bilirubinanteil im Blut erhöhen. Dann kann es zur Gelbsucht, zum sogenannten Ictus, kommen. Zuerst macht sich dieser an den Skleren, also der Lederhaut in den Augen, bemerkbar. Das ist der weiße Teil des Auges, der färbt sich dann gelb. Das ist so ungefähr ab einem Wert von 2 Milligramm pro Deziliter Bilirubin im Blut der Fall. Und wenn es mehr wird, also so circa ab 3 Milligramm pro Deziliter, dann färbt sich auch die Haut gelb. Du kannst dir also zu Bilirubin sehr gut merken, 1, 2 oder 3, das ist keine Hexerei. Kleiner Spaß am Rande. Ja, Ikterus, Gelbsucht. Welche Umstände gibt es denn jetzt, die den Bilirubin-Kreislauf stören, also zu einem zu viel an Bilirubin im Blut führen? Falls du fortgeschritten bist, du kennst das Spiel, drück auf Pause und erklär mal die drei Arten des Ikterus. Es gibt also drei Hauptformen, die du kennen solltest, nämlich den prähepatischen, den intrahepatischen und den posthepatischen Ikterus. Starten wir mit dem prähepatischen Ikterus. Hier liegt die Ursache, wie der Name schon vermuten lässt, vor, prä, der Leber. Hier entsteht also so viel indirektes Bilirubin, dass die Leber mit dem Abbau gar nicht mehr hinterherkommt. Und woher könnte nun so viel indirektes Bilirubin kommen? Genau, wenn mehr Erythrozyten als sonst abgebaut werden. Man spricht dann von einer gesteigerten Hämolyse. Und was könnten Ursachen hierfür sein? Zum Beispiel Hypersplenismus, also wenn die Milz aus irgendeinem Grund zu groß ist und zu viel macht, Malaria, Toxine oder auch eine Blutgruppenunverträglichkeit, wie zum Beispiel der Morbus Hämolyticus neonatorum. Wenn du den Abbau nochmal durchgehst, wirst du feststellen, je mehr Eris abgebaut werden, desto mehr indirektes Bilirubin kommt bei der Leber an. Sie kann jetzt die Konjugation ein bisschen steigern, aber die ganze Menge wird sie nicht schaffen. Also staut sich das indirekte Bilirubin zurück ins Blut und lagert sich dann ab. Warum wird es denn nicht einfach über die Niere ausgeschieden? Denk mal nach. Genau, das ist ja indirekt, also nicht wasserlöslich. Es kann alleine nicht schwimmen. Das bedeutet, es muss an Albumin gebunden sein. Und bei einer gesunden Niere bleibt Albumin im Blut. Es geht nicht durch den Filter. Also nicht durch das Glomerulum in den Primärhahn. Dann überleg mal logisch, welche Auswirkungen haben wir bei einem solchen prähepatischen Ikterus auf Urin und Stuhl? Der Urin bleibt eher normal gefärbt, da das indirekte Bilirubin ja nicht reinkommt, weil es an Albumin gebunden ist. Vielleicht ist er etwas gelber als sonst, weil etwas mehr Urobilinogen im Darm entsteht. Wenn die Leber ein bisschen mehr von dem Indirekten in Direktes umwandelt, also ein bisschen mehr Glucuronsäure dranhängt, dann hätten wir vielleicht dieses Phänomen. Auch beim Stuhl ist es so, dass er eher normal braun bleibt. Es kann zwar sein, dass die Leber, wie gesagt, ein bisschen mehr Bilirubin umwandelt. Dementsprechend gelangt dann mehr direktes Bilirubin in den Darm. Und dann entsteht natürlich auch mehr Urobilinogen und Stercobilin. Aber braun ist braun. Vielleicht ist der Stuhl etwas dunkler als sonst. Das ist der prähepatische Ikterus. Als nächstes schauen wir uns den posthepatischen Ikterus an. Bevor wir uns den intrahepatischen Ikterus anschauen, denn der ist etwas einfacher zu verstehen. Beim posthepatischen Ikterus liegt die Ursache wo? Genau, post, also nach der Leber. Das heißt, der Abfluss des konjugierten Bilirubins ist gestört. Dafür wären typische Ursachen zum Beispiel Gallensteine, Tumoren, auch das Pankreaskopfkarzinom, weil es den Ductus solidus komprimieren kann, oder eine Verengung der Gallenwege, zum Beispiel durch Entzündungen. Man spricht auch vom sogenannten Verschluss-Ikterus. Die Leber arbeitet hier also ganz normal. Das bedeutet, das indirekte Bilirubin wird in direktes Bilirubin umgewandelt und in die Gallenwege abgegeben. Da diese aber ja verstopft sind, kommt es nicht weiter. Letztlich staut sich jetzt das direkte Bilirubin zurück und wird über die Zentralvene ins Blut abgegeben. Somit haben wir mehr direktes Bilirubin im Blut. Und was war jetzt nochmal der Unterschied zwischen direktem und indirektem Bilirubin? Genau, das direkte Bilirubin kann schwimmen, also kann es über die Niere ausgeschieden werden. Deshalb ist jetzt auch der Urin dunkelbraun. Man spricht von Bierbraun mit Schüttelschaum. Der Schüttelschaum entsteht übrigens durch die Gallensäure, die sich ja genauso zurückstaut, wasserlöslich ist und daher auch über den Urin ausgeschieden werden kann. Und was ist mit dem Stuhl? Wie sieht der wohl aus? Drück mal auf Pause und denk nach. Genau, der ist hell. Man sagt auch acholisch oder lehmfarben. Wenn kein direktes Bilirubin im Darm ankommt, weil die Gallenwege verlegt sind, kann auch kein Urobilinogen und damit kein Stercobilin gebildet werden. Es gibt also keine Farbe für den Stuhl. Das war der posthepatische Ikterus. Als letztes schauen wir uns noch den intrahepatischen Ikterus an. Hier liegt die Ursache intra, also in der Leber selbst. Es könnte sich um eine Entzündung der Leber handeln, die sogenannte Hepatitis, oder zum Beispiel um Leberzirrhose. Es gäbe noch viel mehr, Zysten, Tumoren und so weiter, aber die einzelnen Erkrankungen werden wir uns in den nächsten Folgen noch genauer anschauen. Jedenfalls sind die Hepatozyten bei einer Erkrankung nicht mehr in der Lage, das Bilirubin richtig aufzunehmen, zu konjugieren oder auszuscheiden. Dementsprechend kann im Blut sowohl das indirekte als auch das direkte Bilirubin erhöht sein. Meistens ist es hier ein Problem der Abgabe. Es kann aber auch sein, dass die Glucuronsäure nicht richtig an das indirekte Bilirubin gebunden werden kann. So vor allem bei einer angeborenen Erkrankung, dem sogenannten Morbus Meulengracht. Dann wäre natürlich vor allem das indirekte Bilirubin erhöht und wir gehen von Stuhl und Urin eher in Richtung prähepatischer Ikterus. Ansonsten ist es für die Hepatozyten eigentlich recht einfach, dem indirekten Bilirubin die Schwimmflügel anzuziehen. Das schafft die Leber meistens noch. Aber danach muss ja das direkte Bilirubin in die Gallenwege geschubst werden. Und hierbei handelt es sich um einen aktiven Transport, bei dem die Hepatozyten Energie brauchen. Und diese Energie fehlt oft, wenn sie krank ist. Wenn also das indirekte Bilirubin größtenteils in direktes umgewandelt werden kann, aber nicht in die Gallenwege abgegeben werden kann, weil die Energie fehlt, dann ist es genau wie ein posthepatischer Ikterus. Wie sind dann Urin und Stuhl? Genau, Urin, bierbraun mit Schüttelschaum, der Stuhl entfärbt. Vielleicht ist der Urin nicht ganz so braun und der Stuhl nicht ganz so hell, weil noch ein bisschen direktes Bilirubin im Darm ankommt. Aber vom Ergebnis her haben wir eben oft ein ähnliches wie beim posthepatischen Ikterus. Perfekt! Damit hättest du jetzt die wichtigsten Grundlagen für den Bilirubinkreislauf und die verschiedenen Arten des Ikterus. Falls deine Prüfung jetzt bald ansteht, wünsche ich dir viel Erfolg und nette Prüfer. Ansonsten, ich freue mich wie immer über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta und YouTube folgst oder ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Bitte schreib unbedingt deinen geplanten Prüfungstermin und dein Prüfungsamt dazu. Übrigens, für März 26 sind alle Termine ausgebucht. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei Google bewertest. Und vergiss nicht, dich für den kostenlosen Newsletter einzutragen, damit du über alle wichtigen News informiert wirst. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.